Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 12. März 2026. Ihr hört Folge 88 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir zeichnen auf ungefähr 40 Minuten vor dem Alarmtag, müssen uns also wirklich sputen. Mein Name ist Hendrik Güdewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Und bei mir ist in dieser Woche
Maximilian Amos, Redakteur von Beck Aktuell. Hallo.
Das sind unsere Themen. Der Bundesgerichtshof fällt sein erstes Urteil zu Ansprüchen möglicher Impfgeschädigter. In Istanbul startete der Prozess gegen den Erdogan-Kritiker Ekrem İmamoğlu chaotisch. Wir sprechen mit Marion Sendker, die vor Ort ist. Ein Report aus dem EU-Parlament heizt die Debatte um KI und Urheberrecht an. Und immer wieder Ermittlungen gegen Kolumnisten und Publizisten. Was ist eigentlich mit der Strafjustiz los? Das frage ich Joachim Jahn. Wir fragen außerdem, warum die Regierung den Feminismus nicht mehr finanziert und untersuchen die Gefährlichkeit sterbender Ponys.
Das ganz große Rad.
Die Älteren erinnern sich, wir hatten mal eine Corona-Pandemie. Jetzt, ungefähr 6 Jahre später, hat der BGH erstmals eine Entscheidung verkündet, in der es um behauptete Impfschäden ging, genauer um Auskunfts- und Haftungsansprüche von einer geimpften Frau gegen den Hersteller AstraZeneca. Die Betroffene ist eine Zahnärztin namens Pisa Axol und die wurde 4 Tage nach ihrer Impfung auf einem Ohr taub und sie sagt, das liege an der Impfung. Sie möchte jetzt Auskunft und Schadensersatz geltend machen. Sie war nun zum Teil erfolgreich, konnte nämlich gegen die Entscheidung der Vorinstanz vorgehen. Unterm Strich hat sie damit für andere mögliche Betroffene jedenfalls erkämpft, dass diese sich leichter Auskunft von den Pharmakonzernen erstreiten können, als es zuvor schien.
Vorinstanz war ja das ORG Koblenz, das zuvor entschieden hatte. Und das hatte ja noch gesagt, dass die Ursächlichkeit für den Schaden überwiegend wahrscheinlich sein müsste. Das war dem BGH jetzt aber wohl zu streng, oder?
Ja, genau. Also entscheidende Norm, damit wollen wir ja mal arbeiten, ist 84a Arzneimittelgesetz. Darin ist der Auskunftsanspruch geregelt. Wenn Tatsachen vorliegen, die Annahme begründen, dass ein Arzneimittel den Schaden verursacht hat, dann könnte es also Anspruch geben. Und der BGH sagt nun, es genügt hier, dass Schaden plausibel ist. Und das könne auch sein, wenn mehr gegen als für die Ursächlichkeit des Medikaments spricht. Das finde ich ein bisschen interessant.
Das ist ja so ein bisschen weniger als überwiegend wahrscheinlich oder so der.
Genau, und wenn man jetzt im Alltagsgespräch sagen würde, das scheint mir plausibel, dann ist das ja so ein bisschen so mit wahrscheinlich, jedenfalls in meinem Ohr. Und hier ist es halt weniger als überwiegend wahrscheinlich. Das ist schon mal bemerkenswert.
Ein bisschen weniger, okay. Ja.
Genau. Und jetzt ist es zurückverwiesen zur neuen Verhandlung und Entscheidung. Also es ist, sind noch nicht alle Messen gesungen. Und die Frau Paxoy ist sicherlich noch nicht am Ziel. Aber bei der Verurteilung von AstraZeneca könnte die Klägerin dann neue Tatsachen zur Begründung ihrer Schadensersatzansprüche vorbringen. Das hat der BGH auch in der Pressemitteilung nochmal betont. Also im Grunde schon noch alles offen.
Ja, und sie scheint ja auch Rückenwind zu spüren. Nach der Entscheidung hat sie ja gesagt, ich zitiere mal, jetzt sind wir schon so weit gekommen und jetzt gehen wir voller Kraft und voller Zuversicht diesen Weg weiter, damit am Ende die Gerechtigkeit siegt.
Also
die Gerechtigkeit ist auf jeden Fall mit dabei.
Gerechtigkeit, darum geht's. Der Anwalt Volker Löschner nannte die Entscheidung sogar bahnbrechend. Naja, das kennt man von obsiegenden Anwälten. Für die Auskunftsmöglichkeiten ist das auch sicher richtig. Was den Auskunftsanspruch angeht, könnten viele Menschen von der eher auskunftsfreundlichen Entscheidung jetzt profitieren. Bislang gab es bis Ende 2024 immerhin 350.000 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen. Das sind 1,78 Meldungen pro 1.000, also jetzt nicht ganz wenig. Und schwere Nebenwirkungen machen nur noch 0,32 Meldungen pro 1.000 aus. Das sind jetzt nur Meldungen.
Also das landet schon auf dem Beipackzettel, kann man sagen. Ne? Das sind immer diese Zahlen, die man da erkennt, finde ich.
Genau, da kennt man die Zahlen so her. Aber das sind eben nur Meldungen. Also man muss sagen, das sind nicht Fälle, in denen die Nebenwirkungen
nicht bestätigt
ursächlich waren, sondern es ist, da ruft mir jemand an und sagt, ich habe Kopfschmerzen bekommen und dann wird das eben registriert. Ob das jetzt aber auch für die Haftung gilt, also ob diese erleichterte Möglichkeit der Ansprüche auf Auskunft geltend zu machen, auch für die Haftung gilt, das ist fraglich. Axel selbst spricht jetzt vom Waffengleichstand, der hergestellt wurde. Das Problem ist nämlich, dass die Herstellerhaftung allgemein sehr begrenzt ist. Für AstraZeneca gab es laut Europäischer Arzneimittelagentur nämlich ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Wenn das der Fall ist.
Ich erinnere mich noch an diesen Begriff, ja.
Ja, Memories, Sweet Memories aus der Pandemiezeit. Und wenn das der Fall ist, wenn dieses positive Kosten-Risiko-Verhältnis da ist, dann haften Hersteller bei sachgerechter Anwendung nur für schädliche Wirkung, wenn die Fachinformationen nicht den damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Das steht in 84 AMG, also eine Norm vor dem Auskunftsanspruch. Mhm.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Logik, dass man sagt, wir überprüfen das jetzt als beiwegen Europäische Arzneimittelagentur und lassen das einmal zu. Und wenn das dann zugelassen ist, dann ist aber auch erstmal sozusagen der Default-Status, das ist gut, das Medikament. Ne?
So verstehe ich das, ja.
Ja.
Und das Argument, was Paxor jetzt in Stellung bringt, ist, dass diese Fachinformationen, die damals ausgegeben wurden, nicht richtig seien, weil die ständige Impfkommission, die STIKO, ihre Empfehlung kurz nach dem Peaks bei Pisa-Axoy eingeschränkt hatte und unter 60-Jährigen von AstraZeneca, also von diesem Zeug, abgeraten hatte. Das lässt sich ja auch hören. Aber natürlich, wenn man jetzt aufpasst, fragt man sich natürlich, was hat denn die STIKO-Empfehlung jetzt damit zu tun, wenn es doch eben noch um fehlende Fachinformationen ging. Aber das Argument ist jetzt ein bisschen mittelbar, und das reicht dem BGH offenbar auch. Mittelbare Kausalität reicht. Die STIKO hätte die Fachinfo ja zur Kenntnis nehmen können, wenn sie korrekt gewesen wäre, nach Auffassung von Axoy, nach ihrer Argumentation. Und dann hätte sie vom Impfstoff schon früher abgeraten und dann hätte auch Frau Axoy sich die Sache vielleicht noch einmal überlegt. Da ist also noch einiges zu beweisen. Aber was man, glaube ich, schon mal sagen kann, ist, hier gerät schon was ins Rutschen. Bislang gab es nämlich noch überhaupt keinen Erfolg gegen die Impfhersteller. Links zu all dem, vor allen Dingen zur Pressemitteilung, findet ihr in den Shownotes.
Die große, weite Welt.
Ekrem İmamoğlu war Bürgermeister von Istanbul und man kann, glaube ich, sagen, auch sowas wie der designierte Herausforderer Präsident Erdogans bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Dann jedoch wurde er wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt und inhaftiert. Nun wird ihm in Istanbul, in seiner Stadt, vor einem Strafgericht der Prozess gemacht, zusammen mit, haltet euch fest, mehr als 400 anderen Menschen in einem, ich glaube, man kann das schon ein Mammutverfahren nennen. İmamoğlu soll sich als Kopf einer kriminellen Vereinigung in den Kassen der Stadt Istanbul bedient haben, so der Vorwurf im Groben. Also da geht es um Bestechung und Untreue unter anderem. Am Montag hat nun der Prozess begonnen und zum Auftakt protestierten natürlich auch zahlreiche Menschen, vor allem natürlich Erdogan-Kritiker und Unterstützer İmamoğlu's vor dem Gebäude. Sie werfen der Regierung einen politisch motivierten Prozess vor, um einen unliebsamen und erfolgreichen Konkurrenten auszuschalten, der ja Erdogans Macht hätte gefährden können. Jetzt fragt man sich natürlich, das klingt alles erstmal so, als würde es alle Vorwürfe und Vorurteile bestätigen, die man sowieso schon hatte über die Türkei und den dortigen Rechtsstaat in den letzten Jahren. Aber wir wollen natürlich ein bisschen genauer wissen, was ist eigentlich dran an diesen Vorwürfen und was sagt dieser Prozess vielleicht auch über den Zustand des Rechtsstaats in der Türkei gegenwärtig aus. Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Juristin Marion Sendker, die sich ja seit Jahren als profilierte Kennerin der Türkei bekannt gemacht hat und auch den Prozess von İmamoğlu beobachtet. Wir haben vor fast genau einem Jahr schon mal hier gesprochen im Podcast, als er gerade, glaube ich, verhaftet worden war und diese Vorwürfe erhoben wurden. Und inzwischen, da man sich ja auch so ein bisschen kennt in unserer kleinen Rechtsjournalisten-Bubble, duzen wir uns auch in diesem Interview. Herzlich willkommen zurück bei Gerechtigkeit im Lose Blatt, liebe Marion. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, also die Staatsanwaltschaft hat Montag wohl bis zu 2000 Jahre Haft gefordert, habe ich jetzt schon gelesen.
Ja.
Das sind so Zahlen, die man auch sonst aus den USA manchmal so ein bisschen kennt, wo einfach alles aufaddiert wird. Vielleicht mal so ein kurzes Recap, wie kommen die dazu? Was genau wirft man İmamoğlu überhaupt vor?
Wie viel Zeit haben wir?
mach's kurz und knapp am besten.
Ja, also das Gericht hat es auch versucht, kurz zu machen am ersten Verhandlungstag. Die haben eine Zusammenfassung vorgelesen und die hat schon 32 Minuten gedauert, denn es gibt insgesamt mehr als 140 Anklagepunkte und das nur in diesem Verfahren. Er hat ja noch mehrere Verfahren. Und das Wichtigste, das hast du eben schon gesagt, ne? Es gibt eben den Vorwurf, dass er eine kriminelle Vereinigung gegründet haben soll, dass er ihr Chef sein soll, eben um Gelder zu kriegen, um dann die Präsidentschaftswahlen, den nächsten, zu gewinnen damit. Also es geht um Korruption, um Betrug, Bestechung, Erpressung, Geldwäsche und auch, das ist ganz interessant, weil es international ist, um Spionage. In dem Fall soll er für die Briten spioniert haben. Und was auch noch wichtig ist, auch wenn es ein anderes Verfahren ist, es geht auch noch um seinen Universitätsabschluss. Der wird ihm nämlich in Abrede gestellt. Und diese Uni-Diplom-Sache klingt jetzt vielleicht klein, die ist aber sehr, sehr groß in der Türkei, denn von Verfassungswegen darf man nur für das Präsidentenamt kandidieren, wenn man einen Uni-Abschluss hat. Und ja, er war ja, das ist auch schon gesagt, er war ja der aussichtsreichste Kandidat eben bis zu seiner Festnahme vor etwa einem Jahr für das Präsidentenamt. Und da galt er eben als jemand, der diese Ära Erdogan, die jetzt ja schon fast ein Vierteljahrhundert, glaube ich, dauert, Kriegsära hätte beenden können.
Das hat schon putinsche Züge auch.
Ganz genau. Aber ja, dazu wird es nicht, wahrscheinlich nicht kommen, dass Imamoglu diese Ära beendet. Denn wir sind heute an Tag 3 dieses großen Verfahrens und insgesamt wurden aber 4600 Verhandlungstage angesetzt. Und wenn man das mal runterrechnet und jeden Tag, also pausenlos durchverhandeln würde, dann würde das Ganze mehr als 12 Jahre dauern.
4600 Verhandlungstage.
Ja, okay. Da hat man einiges vor.
Du hast ja schon gesagt, das sind nicht die einzigen Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen. Vielleicht gehen wir mal kurz durch, was in der Zwischenzeit auch so passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er ist ja auch noch wegen einer anderen, kleineren Geschichte, glaube ich, verurteilt worden, zwischenrechtskräftig. Steht das in Zusammenhang mit den jetzigen Vorwürfen oder hat das irgendwie, also hat es damit gar nichts zu tun?
Also erstmal, in der Türkei kann oder sollte niemand behaupten, dass irgendwas überhaupt in irgendeinem Zusammenhang steht, weil solche Aussagen können auch wieder Anlass für dann Ermittlungen sein gegen die Person, die das behauptet.
Okay.
Aber ich sag mal so, diese kleinere Geschichte, die du meinst, das war ja das Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eines Amtsträgers.
Ja. Ein Staatsanwalt, glaube ich, ne, den er beleidigt
hat. Genau, Staatsanwalt war das. Das Oberstaatsanwalt sogar von Istanbul war er zu dem Zeitpunkt. Und Imamoglu hatte gesagt, dass seine Argumentation und auch sein Verstand in einer ganz anderen Angelegenheit seien verrottet gewesen. Und dafür ist er verurteilt worden, zu einer Haftstrafe unter 2 Jahren. Aber auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also es gibt mehrere Verfahren gegen ihn, aber noch bisher laut CHP noch nichts, was wirklich vollends durch ist, noch nichts, was rechtskräftig ist. Und auch da sagt man in der CHP, CHP ist eine Partei, dass das alles sich noch etwas ziehen kann, noch dauern kann. Und weil du nach dem Zusammenhang gefragt hast, dieser Oberstaatsanwalt, den er da beleidigt haben soll, der heißt Akin Gürlek. Er ist nämlich jetzt vor ein paar Wochen zum Justizminister gemacht worden. Und als er das aber noch nicht war, ist unter ihm eben auch die Anklageschrift gegen Imamoglu in diesem großen Mammutverfahren, das aktuell ansteht, entstanden. 4000 Seiten lang, hast du ja schon gesagt. Und da wird eben gefordert, im mildesten Fall 849 Jahre Haft, maximal mehr als 2000 Jahre Haft. Also auch das wieder amerikanische Verhältnisse, wie du meintest. Ja, und das wird natürlich von vielen Seiten kritisiert. Also gerade auch diese Person, Akin Gürlek, dieser ehemalige Oberstaatsanwalt, jetzt Justizminister. Auch die Anklageschrift wird massiv kritisiert. Da ist zum Beispiel mehr als 700 Mal werden da Zeugen zitiert mit, ich weiß es nicht. Also jetzt nicht sehr fest, nicht sehr sicher. Oder es wird auch gesagt, dass Imamoglus angebliche Organisationsstruktur, die wird verglichen mit den, Zitat, Tentakeln eines Oktopusses. Und das ist interessant, weil das sind genau dieselben Worte, die der Präsident Recep Tayyip Erdogan mal für die größte Oppositionspartei, also für die CHP, Imamoglus Partei, gewählt hatte. Der hatte auch mal gesagt, die sind wie Tentakeln eines Oktopusses.
Und da sagen jetzt manche, im gleichen Duktus wie der Präsident da.
Genau. Da sagen echt manche Leute, da hat die Staatsanwaltschaft halt bei Erdogan abgeschrieben.
Ja. Was ich mich jetzt gefragt habe zu den Vorwürfen und auch zu dieser Person des Staatsanwalts, kommen wir gleich nochmal kurz. Aber was ich mich gefragt habe, als ich da drauf geschaut habe, Prozess gegenüber 400 Menschen. Und du hast jetzt mal gesagt, diese abenteuerliche Anzahl von Verhandlungstagen. Wie soll eigentlich sowas funktionieren? Also jetzt mal ganz naiv gefragt, rein organisatorisch. Wird das alles zusammen verhandelt? Machen die das in getrennten Prozessen? Sitzen da irgendwie 400 Leute in einem großen Saal auf einer Anklagebank? Wie muss man sich das vorstellen?
Es sind nicht 400, also die wirklich vor Ort im Gerichtssaal sind, denn es sind ja nur 107 Menschen, diese insgesamt 407 Menschen sind überhaupt auch inhaftiert und die müssen nicht, aber die können oder sollten schon vor Ort sein. Jetzt am Anfang waren die das auch, also die plus Anwälte, plus Gerichtsdiener, Presse und so weiter, gleich sehr, sehr voller Saal, das natürlich, und ja, Chaos ist da vorprogrammiert. Also das ging schon in den ersten Verhandlungstagen los, schon bevor die Verhandlung losging, dass man da nicht sicher war, wer darf überhaupt reinkommen. Da wurden dann am zweiten Verhandlungstag die Anwälte der Verteidigung wurden doppelt kontrolliert und es gab, also sie haben gesagt, dass man sie erst gar nicht reinlassen wollte und so weiter. Und insgesamt wird dieser Gerichtssaal dann auch ja mehr so als Showbühne benutzt für beide Seiten.
Es gab ja, glaube ich, auch Applaus für Imamoglu, als er aufgetreten ist.
Das hat eben auch Kritik dann wiederum von der anderen Seite eingebracht. Und auch zum Beispiel am zweiten Verhandlungstag, da kam Imamoglu mit seinem Buch rein. Der Titel lautet Dem Volke anvertraut. Also auch ein klares Zeichen, das er da setzen will. Er zeigt sich so als das große, ja, das große Justizopfer, das er möglicherweise auch sein kann, auch ist. Und zum Beispiel hat sich auch einmal geweigert, sich hinzusetzen, woraufhin auch andere Angeklagte stehen geblieben sind. Und es hat natürlich alles Ärger gemacht. Am ersten Tag ist nach ungefähr 20 Minuten haben die Richter hatten die Nase voll, sind einfach rausgegangen. Die Gendarmerie sollte den Saal räumen. Hat so halb geklappt, weil zumindest ja Teile der Angehörigen der Angeklagten sind trotzdem sitzen geblieben bis zur Verhandlungspause. Der CHP-Chef, also der Oppositionsführer, ist auch noch sitzen geblieben. Und dann gab es natürlich auch noch woanders Chaos, also gerade in so prozeduralen Geschichten. Also es ist wirklich viel Chaos jetzt schon da im Prozess.
Viel Chaos, viel Tamtam. So, übrigens vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch ganz interessant. Ich hatte ja gesagt, wir haben uns schon mal zu dem Thema unterhalten. Damals haben wir auch in Folge 47 war das auch ein bisschen näher uns noch mit der Person von Mamodou befasst. Du hattest ja gesagt, es ist so ein bisschen, er geriert sich als Mann des Volkes. Also wer das dann noch ein bisschen mehr über ihn erfahren möchte, der kann da gerne mal reinhören. Wir wollten ja heute auch so ein bisschen drüber sprechen, über den türkischen Rechtsstaat als solchen anlässlich dieses Verfahrens, was ja jetzt wieder viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ganze Thema ist ja in den letzten Jahren, in Zeiten von Trump und Ukraine-Krieg und was weiß ich, alles so ein bisschen hinten runtergefallen, aber dennoch natürlich nicht unwichtig, weil die Türkei ja auch für Europa ein wichtiges Partnerland ist immer noch. Und da gab es natürlich auch viel Kritik am Abbau rechtsstaatlicher Institutionen. Also der DRV hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder geäußert über besorgniserregende Entwicklungen in der Justiz und auch Behinderung der Anwaltschaft natürlich. Jetzt gab es aber im Januar auch einen bemerkenswerten Freispruch für den Vorstand der Istanbuler Anwaltskammer. Das war ja auch so ein kleines Politikum geworden, der da abgesetzt worden war und dann angeklagt wegen Terrorpropaganda, glaube ich, wegen einem Social-Media-Post. Da hat man auch schon gedacht, okay, da wird wieder jemand mundtot gemacht. Die sind jetzt aber freigesprochen worden. Ist das für dich so ein Zeichen, okay, ja, der Rechtsstaat, die Rechtsprechung in der Türkei unabhängig, soweit man das vielleicht vermuten kann, funktioniert doch noch? Oder ist das eher so ein kleines Aufleuchten im Dunkeln?
Ja, ich glaube, das sind die falschen Kategorien, ehrlich gesagt, für die Türkei. Also da kann man schwer sagen, Rechtsstaat funktioniert oder funktioniert nicht nach unseren Maßstäben in Deutschland oder in Europa. Und der Fall, den du ansprichst, der war wirklich bemerkenswert, weil Terrorpropaganda ist halt eine rote Linie in der Türkei. Aber es haben sich während des Verfahrens, haben sich hunderte, tausende Anwälte im ganzen Land haben sich solidarisiert, einfach aus Prinzip. Und ich glaube, da wäre es schon ein großes Risiko gewesen, auch für die Justiz, eben diesen Großteil der türkischen Anwälte so direkt gegen sich aufzustacheln. Und rechtlich gesehen darf man nicht vergessen, also Terrorpropaganda, in dem Fall ging es auch um die PKK indirekt, die als Terrororganisation gelistete PKK, genau. Und die gibt es ja in der Türkei offiziell nicht mehr. Die hat sich ja offiziell aufgelöst. Stattdessen gibt es einen Friedensprozess, von dem zwar keiner genau weiß, wie der gerade funktioniert, aber den soll es eben geben. Und da haben sich auch gerade die Rechtsnationalisten in der Politik sehr, sehr für eingesetzt, setzen sich auch immer noch sehr dafür ein. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen was damit zu tun haben könnte, dass man da eben dann ja einfach zum Freispruch gekommen ist. Das heißt aber nicht, dass die Lage der Rechtsstaatlichkeit deswegen jetzt so viel besser ist, ne? Also es gibt eine aktuelle Umfrage, demnach ist das Vertrauen der Menschen in die Justiz auf 4% gesunken. Und 4%
in der Türkei.
In der Türkei, genau. Es gibt, also Präsident Erdogan hat deutlich mehr Anhänger, als es Menschen gibt, die der Justiz vertrauen. Das heißt, selbst aus seinem eigenen Lager dürfte es viele geben, die sagen, den Gerichten kann man so nicht mehr vertrauen. Und dann gab es noch eine andere spannende Umfrage, die war jetzt unter Justizangestellten und zwar nicht vom Ministerium beauftragt. Da haben mehr als die Hälfte gesagt, die Lage ist sehr schlecht oder schlecht. Und auch etwa die Hälfte haben sich beschwert über politischen Einfluss in ihren Entscheidungen und nur jeder dritte Richter ungefähr hat gesagt, dass er oder sie sich bei einer Entscheidung nicht unter Druck gesetzt gefühlt hat.
Okay, das ist ja schon eine bemerkenswerte Aussage von Justizangestellten selbst.
Genau.
Ich vermute mal, das war auch anonym, diese Umfrage. Sonst hätten sie wahrscheinlich anonym, nicht so gesagt, ehrlich gesagt. Ne? Ja, also das heißt, die Türken vertrauen ihrem Rechtsstaat selber nicht so ganz, höre ich da jetzt raus.
Nee, und es hat natürlich auch so Gründe, ne? Es gibt, vielleicht, wenn ich das so sagen kann, ein ganz wichtiges Urteil hat es gegeben oder mehrere Urteile waren das, die das ganz gut zeigen, wie die Lage gerade ist. Es ist der Fall Can Atalay. Der Mann gehört der kommunistischen Partei an. Er sitzt im Gefängnis. Er konnte bei den letzten Wahlen, das war 2023, trotzdem antreten als Kandidat für das Parlament, weil das Urteil gegen ihn damals noch nicht rechtskräftig war. Und dann ist Can Atalay auch gewählt worden. Also eigentlich hätte er vom Gefängnis ins Parlament umziehen dürfen. So sieht es zumindest auch die Verfassung, denn durch die Wahl hat er Immunität erlangt und ist dadurch dann von Strafverfolgung grundsätzlich erstmal geschützt. Er ist aber nicht entlassen worden. Dagegen wurde geklagt. Das ging durch alle Instanzen bis zum Verfassungsgericht. Und das hat dann auch gesagt, die Rechte von John Atalay, ja, die wurden verletzt. Der muss freigelassen werden. Aber dann hat ein untergeordnetes Gericht, an das das Urteil wieder zurückverwiesen worden ist, oder der Fall, das untergeordnete Gericht hat gesagt, sinngemäß, nee, das Verfassungsgericht hat keine Ahnung. Wir erkennen das Urteil nicht an des Verfassungsgerichts und überhaupt sollten die Richter dort mal überprüft werden. Alles sehr, sehr schräg. Das ist zweimal hin und her gegangen zwischen Verfassungsgericht und dem unteren Gericht. Hat am Ende auch zu nichts geführt, außer dass alle in der Justiz und auch viele Anwälte verwirrt waren, das Verfassungsgericht zum Teil erstmal gemieden haben und das am Ende aber galt, auch weil sich zwischendurch noch die Politik eingemischt hatte. Wenn ein Gericht dem unterhalb des Verfassungsgerichtes etwas anderes sagt als das Verfassungsgericht, dann kann dieses untere Gericht trotzdem Vorrang haben. Und ja, bei John Atalay ist es so, er sitzt ja immer noch im Gefängnis, also trotz mittlerweile zweier Verfassungsgerichtsurteile. Also ich fand, das war so ein Meilenstein in der Geschichte der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.
Ja, okay, also vor dem Hintergrund, wenn man sich das so anguckt, sind natürlich auch die Befürchtungen, die viele jetzt haben für den Imamoglu-Prozess, um dann nochmal darauf zurückzukehren, wirken ja nicht so ganz unbegründet. Also es sind ja nicht nur seine Anhänger, es sind ja auch Organisationen wie Human Rights Watch, die sagen, da dem wird kein fairer Prozess beschieden sein. Jetzt hast du schon erwähnt, der Generalstaatsanwalt, der für die Anklageschrift verantwortlich ist, ist auch noch zum Justizminister befördert worden. Die Anklageschrift liest sich so ein bisschen wie aus der Feder von Präsident Erdogan. Das alles klingt ja jetzt erstmal nicht gut. Anbeschadet der Tatsache, dass auch Imamoglu, wir hatten damals in Folge 47 mal ein bisschen drüber gesprochen, auch keine ganz unumstrittene Person ist. Aber wie gut stehen seine Chancen, jetzt nicht vielleicht unbescholten da rauszukommen, aber einen fairen Prozess zu bekommen? Was glaubst du?
Schwierig. Also es kommt vielleicht auch darauf an, wie man fragt und wie man das Wort fair dann interpretieren möchte. Aber klar, weil offiziell ist der Prozess natürlich, das muss man doch immer so sagen, ist frei von Politik. Die Justiz ist unabhängig. Das betont ja auch die Regierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Es gibt aber mittlerweile selbst in Regierungslagern Menschen, die sagen, dass das alles so nicht stimmt. Mhm. Denn ja, es hat nicht nur, also in der Justiz gibt es nicht nur einen Kampf zwischen Regierung und Opposition. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das zu sehen, sondern auch Streitereien werden dort ausgetragen innerhalb der Opposition selbst. Also ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen vor einem Jahr. Die CHP war damals zerstritten. Genau. Im Innern ist es auch immer noch relativ viel. Und es gibt ja bei Imamoglu, wird die Anklage ja vor allem auf so anonyme Zeugenaussagen gestützt. Und diese anonymen Zeugen sollen CHP-Mitglieder selbst sein, also Mitglieder seiner eigenen Partei. Und es gibt immer noch viele Leute, die sagen, selbst die ihn unterstützen, die aus dem Imamoglu-Lager innerhalb der CHP sind, die sagen, so ganz sauber war der nicht, gerade was so Vorwürfe wie Korruption und Geldwäsche angeht. Aber der Tenor ist natürlich insgesamt, wenn schon gegen Menschen vorgegangen wird, die gesetzeswidrig sich verhalten haben, dann sollte man nicht nur die aus der Opposition nehmen, sondern auch eben Leute aus der Regierung. Und was diesen Punkt angeht, das finde ich nochmal ganz wichtig, das auch zu sehen. Die Justiz wird immer so dargestellt, als sei sie komplett abhängig von der türkischen Regierung. Aber so einfach ist das immer noch nicht in der Türkei. Es gibt in der Justiz immer noch verschiedene Gruppen, Fraktionen, die auch mal die Allianzen und mal die Seiten wechseln können und die konkurrieren miteinander. Und wenn man sich so die Verhaftungen auch der letzten Monate anschaut, dann fällt schon auf, dass es nicht nur Anti-Opposition ist. Also klar, Oppositionelle sind natürlich in erster Linie in der Schusslinie, aber es hat eben bisher auch Menschen getroffen, die man eher in Regierungsnähe verorten würde. Und unterm Strich, um es vielleicht kurz noch zu beantworten, also es sieht klar immer mehr so aus, als sei die Justiz in der Türkei mehr ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck heißt dann aber nicht Rechtsstaatlichkeit, sondern es geht fast ausschließlich um Politik, es geht um Machtkämpfe, nur eben nicht in diesem engen Rahmen Opposition gegen Regierung, sondern da sind mehrere Fraktionen drin. Und das macht es natürlich für alle Beteiligten noch viel schwieriger.
Ja, das sagt uns zwar noch nichts darüber aus, ob diese Vorwürfe gegen Imamoglu jetzt in der Sache tatsächlich zutreffen, aber das, ja, weiß ich auch nicht, ob sich das nach dem Prozess dann wirklich gezeigt haben wird. Ich denke, die 12 Jahre müssen wir uns noch gedulden, bis das Urteil dann kommt.
Wenn ich noch eine Sache dazu sagen kann, ne? Es ist, vielleicht ist es auch gar nicht in der Türkei so wichtig, ob die Vorwürfe in der Sache zutreffen oder nicht. Wichtig ist vor allem gerade, dass eben dieser Prozess stattfindet, dass Imamoglu für mehrere Jahre mutmaßlich ausgeschaltet ist. Und da hat man ja so viele verschiedene Vorwürfe herangezogen, so irgendeiner wird schon werden, nach dem Motto, so sieht es eben für viele aus. Deswegen ist es so wie ich auch die türkischen Anwälte und Juristen erlebe, ist es für die gar nicht mehr so wichtig, überhaupt noch darüber zu sprechen, was ist wirklich dran an den Vorwürfen.
Ja, was dann auch aus Imamoglu wird, das wird sich dann auch noch zeigen. Er kann ja durchaus kandidieren für die Präsidentschaftswahl aus dem Gefängnis heraus, wenn ich da richtig informiert bin. Also ob er das macht, wenn die dann auch vorgezogen wird, wie das hier momentan, glaube ich, noch in Rede steht auf das kommende Jahr, werden wir alles mal beobachten müssen. Ich danke dir jedenfalls für den Moment erstmal für das Gespräch und für die ganzen Infos. Danke, Marion.
Sehr gerne.
Der Aufreger der Woche.
Es herrscht schon wieder Aufregung wegen strafrechtlicher Ermittlungen gegen Publizisten. Jan Fleischhauer vom Focus nutzte die NS-Parole Deutschland erwache in seinem Podcast Der Schwarze Kanal, um sich über die AfD-Jugend lustig zu machen. Wörtlich hieß es, wie heißt die AfD-Jugend jetzt eigentlich, Generation Hoffnung oder Generation Deutschland erwache? Er bekam dann Post, weil ermittelt wurde wegen 86a StGB. Und jetzt nach rechtlich Aufregung teilte die Staatsanwaltschaft München mit, das Verfahren wurde eingestellt. Doch das ist nicht alles, denn auch der Historiker und Soziologe Rainer Zietelmann bekam Post. Er von der Berliner Polizei, er hat nämlich Putin mit Hitler verglichen und dafür auf X ein Bild gerepostet, muss man sagen, also er hat es nicht selbst gemacht. Auf der einen Seite sieht man Putin, auf der anderen Seite Hitler. Original kommt übrigens von Don Bacon, das ist ein ehemaliger Brigadegeneral und Republikaner aus den USA. Und Hitler sagt, gebt mir die Tschechoslowakei und ich werde keinen anderen angreifen. Und Putin sagt, gebt mir die Ukraine und ich werde keinen anderen angreifen. Das ist also ein historischer Vergleich und Herr Zietelmann hat immerhin schon Bücher über Hitler geschrieben. Das alles erinnert natürlich ein bisschen an den Fall Norbert Bolz, der mal einen Taz-Beitrag kommentierte mit guter Übersetzung von Woke, Deutschland erwache. Ja, und auch er bekam Besuch von der Polizei sogar, bei ihm wurde es eingestellt gegen eine Geldauflage. Ja, wir haben also drei Fälle, drei Publizisten und drei Strafverfahren. Und ich selbst bin natürlich als Kolumnist, der auch schon mal mit der Staatsanwaltschaft Ärger hatte, parteiisch, aber reiße mich für den Teil dieses Podcasts jetzt total zusammen und habe deshalb externe Expertise in der Leitung, die mich notfalls beruhigen kann. Und zwar Joachim Jahn aus der Beck Aktuell Redaktion. Hallo Joachim.
Ja, hallo Henrik. Ich versuche auch, umso unparteiischer zu sein.
Du bist ja nun Experte für 86a und zwar nicht erst seit eben gerade, wie viele, die sich gerade im Internet äußern, sondern schon länger. Das wusste ich natürlich auch schon, weil wir uns eine Weile kennen. Ich bin aber tatsächlich bei der Recherche zu diesem Thema über deinen Diss gestolpert. Sie heißt Strafrechtliche Mittel gegen Rechtsextremisten, die Änderungen der Paragraphen 130 und 86a StGB als Reaktion auf fremdenfeindliche Gewalt im Lichte der Geschichte des politischen Strafrechts in Deutschland. Also das mit den knackigen Titeln, das müssen wir nochmal üben, lieber Joachim. Aber also kurzum, du machst das schon eine Weile. Lass uns mal ganz von vorne beginnen. Was verbietet 86a StGB und mit welcher Begründung denn eigentlich? Warum kommt das zu diesen Verfahren überhaupt?
Ja, in aller Kürze, 86a verbietet das Verwenden, in welcher Form auch immer, Zeigen, Flaggen, Parolen im Internet, in Briefen, auf Versammlungen. Also das Verwenden von verbotenen Inhalten, so heißt es im Strafgesetzbuch, und gemeint ist eben all das, was ich eben aufgezählt habe. Flaggen, Parolen, Wortfolgen und so weiter.
Also der Grundfall ist ja wahrscheinlich, ich zeige eine Hakenkreuzflagge oder hänge die bei mir aus dem Fenster und dann bin ich dran. Ja, dann ist das ein Verstoß gegen 86a.
Oder jemand ruft Heil Hitler oder er hebt den rechten Arm in einer ganz bestimmten Weise jedenfalls und so weiter.
86a verbietet aber ja jetzt nicht nur die Kennzeichen selbst, also wenn wir von Deutschland erwache sprechen, sondern auch Sachen, die ähnlich sind. Also Generation Deutschland erwache, kann man sich jetzt drüber streiten, ist das ähnlich oder ist das vielleicht doch dasselbe mit einem kleinen Zusatz. Aber wir hatten ja auch schon Fälle, in denen das Hakenkreuz durchgestrichen war und die Strafvermittler davon ausgegangen sind, auch die Anklagebehörde, es ging ja bis zum BGH hoch, dass das jetzt auch so ein Kennzeichen sei, obwohl das ja nur ein ganz klein antifaschistisches Kennzeichen war. Wie verträgt sich das denn jetzt eigentlich mit dem Analogieverbot, das wir im Strafrecht doch eigentlich haben?
Ja, schwer, denn im Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes steht eben halt drin, dass der Bürger vorher wissen können muss, wofür er dann hinterher bestraft wird. Und deswegen muss der Gesetzgeber eben halt das so klar wie möglich definieren. So ganz klar geht es natürlich nie, aber eben so klar wie möglich. Und im 86a sind ausdrücklich eben auch, danach kann eben ausdrücklich auch bestraft werden, was diesen verbotenen Parolen, Slogans, Fahnen, Zeichen und so weiter nur ähnlich ist. Und das beißt sich jedenfalls mit dem Analogieverbot.
Genau, und dann haben wir aber ja Fälle, in denen das durchaus geht. Ich kann mich noch erinnern, 2006 war das, glaube ich, da bin ich mit dem Fahrrad hier in Berlin rumgefahren und guckte dann zur Seite und sah ein Meer von Hakenkreuzflaggen. Und da wurde gerade der Helge-Schneider-Film über Hitler gedreht. Und da durfte man es also doch zeigen. Also offenkundig, es gibt Ausnahmen, oder?
Es gibt Ausnahmen. Und zwar, vielleicht sage ich noch kurz, was eigentlich der Sinn des 86a ist. Es ist ja ein bisschen ein Problem mit der Meinungsfreiheit, wenn man so eine Vorschrift als Straftatbestand erlässt. Und der Hintergrund ist eben halt gerade vor der deutschen Geschichte, man will eben das Wiedererstarken von nationalsozialistischen Bewegungen, Ideen und so weiter verhindern. Und aber auch generell eben so als wehrhafte Demokratie eben verhindern, dass sich die Vorstellung von verbotenen Parteien und verbotenen Vereinen, das gilt für beides, dass die sich verbreiten. Also dass die sogenannten Schutzgüter sind eben halt zum einen der öffentliche Frieden, aber auch der demokratische Rechtsstaat als solcher.
Genau, also es geht da ja auch relativ weit. Also es spricht, glaube ich, von einer Tabuisierungsfunktion, die das Ganze haben soll. Das heißt, man möchte es einfach generell nicht mehr sehen, aber es gibt eben diese Ausnahmen, die, glaube ich, in 86.4 drin steht, ob was 86a verweist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gibt Ausnahmen für Kunst, für journalistische Berichterstattung, staatsbürgerliche Aufklärung und ähnliche Zwecke tatsächlich. Und vielleicht gucken wir jetzt mal kurz auf die Fälle, die ich jetzt skizziert hatte. Wir müssen nicht alle durchsubsumieren, um Gottes Willen, wir werden dann nie fertig. Aber wo liegt denn jetzt das Problem? Denn an sich würde ich doch sagen, die drei sind doch jetzt keine, die da die Nazis glorifizieren. Wieso kommt es dann überhaupt zur Ermittlung?
Naja, also dass man ermittelt, für Ermittlungen braucht man einen sogenannten Anfangsverdacht. Und es ist unbestritten, die Schwelle für die Annahme eines Anfangsverdachts durch die Strafverfolgungsbehörden liegt sehr niedrig. Also sobald irgendwas nach Hakenkreuz riecht oder was auch immer, ne, nach Nazi-Verherrlichung und so weiter, in dem Moment sind die Behörden im Grunde auch verpflichtet zu gucken, ist da was dran? Das ist für sich genommen auch nicht schlimm, es sei denn, man brüstet sich wie jene unsäglichen Hannoveraner Staatsanwälte in einem Video voller Schadenfreude darüber, dass allein die Ermittlungen ja bei manchen Leuten schon dazu geführt haben, dass man ihnen ein Jahr lang ihr Handy wegnimmt.
Du sprichst von diesem 24-Minutes-Video-Ausschnitt. 24 Minutes heißt, glaube ich, auch Seconds, ich verwechsel es dauernd. Jedenfalls die Reportage, die in den USA aufgegriffen wurde und dann zu dem Riesenstreit geführt hat mit J.D. Vance, der dann schon angekündigt hat, die NATO aufzukündigen. Weil du sagst, sie sind für sich genommen okay. Jetzt würde ich aber argumentieren, wenn so ein Fleischhauer sowas postet, und gut, der ist vielleicht hartleibig und sagt, ist mir doch egal, wenn er jetzt so ein Ermittlungsverfahren läuft. Aber andere sind ja schon eingeschüchtert. Müsste man nicht erwarten können, dass so eine Ermittlungsbehörde von vornherein sagt, bei so einem Kolumnisten, das ist doch, wenn der jetzt hier mit Deutschland erwache die AfD vergleicht, warum reicht das schon aus für einen Anfangsverdacht, dass da dann ermittelt wird? Warum sagt man nicht gleich, das ist doch keine Nazi-Glorifizierung? Warum reicht das nicht?
Naja, also insoweit würde ich die Behörden schon in Schutz nehmen. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, innerhalb von 3 Tagen ist ja das Glücksverfahren gegen den Herrn Fleischhauer auch wieder eingestellt worden. Und zwar wirklich komplett eingestellt worden. Das ist, ich sage es ja, auch examensrelevante Sachen soll man hier sagen. Es ist der berühmte 170 Absatz 2 in der Strafprozessordnung. Also mit anderen Worten, quasi ein Freispruch schon durch die Ermittlungsbehörden. Anders als der 153a, wo man dann noch eine Auflage bekommt, in der Regel mit einer kleinen Geldzahlung. Und dann kann der Schuldige sagen, ja, aber ich bin ja unschuldig und darf sich weiterhin auch so bezeichnen. Und die Behörden können sagen, naja, wahrscheinlich war doch was dran, aber wir lassen ihn in Ruhe, es ist den Aufwand nicht wert. Also das muss man bei Fleischhauer schon sagen, es ist ja innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen dann eingestellt worden, und zwar eben nach diesem 172 sang- und klanglos. Aber die Rechtsprechung ist erklärtermaßen sehr, sehr restriktiv, selbst bei Ausnahmen für Satire, Kunst und so weiter. Und deswegen ist es schon okay, sind die sogar verpflichtet, dann erstmal zu gucken, ob was dran ist.
Glaubst du, dass solche gelegentlichen Ermittlungen gegen Unschuldigen der Preis sind, den wir für eine umfassende Tabuisierung zahlen müssen? Oder müsste man nicht darüber nachdenken, eine glattere Ausnahme zu formulieren, die nicht erst dazu führt, dass es überhaupt zu solchen Ermittlungen kommt?
Also glattere Ausnahmen zu formieren ist natürlich für den Gesetzgeber und auch im Strafrecht generell schwer. Nehmen wir nur den Straftatbestand der Beleidigung. Der ist zwar knapp formuliert, aber letztendlich kann sich jeder darunter vorstellen, was er will. Manche Sachen lassen sich einfach nicht konkreter formulieren. Das würde ich sagen, ist nicht das Problem. Da würde ich sagen, ist es eher so, die Ermittlungsbehörden müssten schon dann doch ein bisschen zurückhaltender sein mit der Annahme dieses Anfangsverdachts. Vor allem gab es ja jetzt eben auch Fälle bei dem verwandten Straftatbestand der Volksverhetzung, wo bei den Leuten morgens an der Tür geklingelt wurde. Also dass es ja auch zum Running Gag wurde, zu sagen, naja, ich ziehe mir vorsorglich schon mal den Bademantel an, wenn ich heute Abend was poste, wenn die dann morgen früh vor der Tür stehen und Sachen beschlagnahmen wollen. Und also es gibt diesen Chilling-Effekt, den Einschüchterungseffekt. Davor waren auch wirklich völlig unverdächtige Leute wie die frühere Co-Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, oder der sehr renommierte Professor Matthias Jahn, mit dem ich nicht verwandt bin übrigens, aber gut bekannt mit ihm bin. Also es gibt diesen Chilling-Effekt. Ich glaube, der Gesetzgeber wird es nicht lösen können. Die Ermittlungsbehörden müssen vielleicht doch ein bisschen zurückhaltender agieren.
Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen und uns diese drei Fälle angucken, wir haben da viel Aufregung erlebt, vor allem auch Unverständnis in der Bevölkerung. Das war damals bei Norbert Bolz schon so und wir haben es auch bei der AfD erlebt mit Alles für Deutschland oder Alice für Deutschland. Da gab es ja diverse Höcker-Verfahren, dass es da viele gibt, die sagen so, ey, ich kenne diese ganzen Slogans überhaupt nicht mehr, was soll das Ganze? Ich wünsche mir jetzt auf gar keinen Fall, dass diese Slogans häufiger gesagt werden, möchte da auch nicht falsch verstanden werden. Aber wie geht man damit um, dass so viele Menschen da mit Unverständnis reagieren und sagen so, liebe Staatsanwaltschaft, ihr habt sie doch nicht alle, dass ihr solche Dinge jetzt verfolgt und Ermittlungsverfahren anleiert und sozusagen Staatsressourcen verbraucht für Slogans, die weite Teile der Bevölkerung gar nicht mehr kennen. Ist das noch zeitgemäß?
Ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich finde eben, wie gesagt, ja ohnehin, die Ermittlungsbehörden müssen sich da einfach mehr zurückhalten. Ich habe auch schon erlebt, dass ich gelesen habe, dass da irgendwer verfolgt wird wegen irgendeines Ausspruchs, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass der irgendwie von irgendeiner NS-Organisation mal als eigener Slogan reklamiert worden ist, als deren Erkennungszeichen. Also bei einem Bernd Höcke, der nun ganz rechts innerhalb wiederum der AfD steht, der sogar Geschichtslehrer ist, der weiß solche Sachen natürlich genau und der spielt auch gezielt damit. Aber es gibt eben viele Fälle, wo man heutzutage nicht mehr erwarten kann, dass die Leute wissen können, dass das mal so Sachen wie Alles macht frei, was über dem KZ-Eingangsvorstand, das gehört wohl noch zum Allgemeinwissen, bei den nachwachsenden Generationen allerdings wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber es gibt eben wirklich Fälle, wo Parolen verfolgt werden, wo ich finde, dass es zu weit geht, weil das muss man dann nicht mehr wissen, dass das auch mal von den Nazis irgendwie als Signal genutzt wurde.
Joachim, ganz vielen Dank für die Ausführung und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß, wieder in deinem Ursprungsgebiet herumzuwühlen bei uns und ja, gern bis zum nächsten Mal.
Absolut. Ich danke dir herzlich für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
Einerseits, andererseits.
Wir haben schon lange nicht mehr über KI und Urheberrecht gesprochen. Jetzt gibt es eine neue Gelegenheit. Ein Bericht des Rechtsausschusses im Europaparlament ist vom Europaparlament jetzt angenommen worden und sorgt für Aufsehen und auch Hoffnung in der Kreativbranche. Das gegenwärtige Urheberrecht genüge nicht den Realitäten, heißt es darin verkürzt gesagt. Und es gibt allerlei Wünsche und Vorschläge, was da nun gemacht werden könnte. Die Mehrheit, das ist nicht ganz unwichtig, ist tatsächlich ziemlich knackig. 460 Stimmen bei 71 Gegenstimmen und 88 Enthaltungen. Da sind sich also alle ausnahmsweise mal einig. Und es gibt auch schon Applaus aus der Kreativbranche, die da ja fleißig mitlobbyiert hat. Corinth Media hat die Initiative als starkes Signal gelobt und sieht den Ball nur bei der Kommission. Wer ist Corinth Media, fragt man sich jetzt vielleicht. Der kennt meistens eher kein Mensch. Aber das ist ein ziemlicher Tanker. Die verwalten treuhänderische Rechte von 180 Medienunternehmen, darunter also auch sowas wie RTL, Welt, CNN, Rheinische Post. Und um deren Interessen geht es jetzt auch ganz wesentlich in diesem Bericht.
Okay, und was steht da jetzt genau zu drin, zu den Interessen, die es um dies da geht?
Ja, also der Berichtsbelang, muss man dazu sagen, nur auf Englisch verfügbar, wird wohl offenbar gerade übersetzt und ist ungefähr 14 Seiten lang, ist allerdings nicht unbedingt furchtbar leserlich, weil das in diesem EU-Parlaments-Entschließungssprech verfasst ist. Spannendster Part ist sicherlich der neue Rechtsrahmen für Lizenzen, der angedacht ist zwischen Rechteinhabern und Anbieter von GenAI. Also wenn jemand ein Bild von einer Banane generieren will, dann wurde das ja vorher trainiert auf urheberrechtlichen Werken. Und um dieses Verhältnis zwischen den Rechteinhabern dieser urheberrechtlichen Werke, das sind häufig dann eben die Verlage, manchmal eben aber auch die Autoren, und den Anbietern von so einem Bildgenerator zum Beispiel, kann aber natürlich auch Text sein, darum wird es gehen. Daneben soll es auch um mögliche Vergütung für vergangene unbefugte Nutzung gehen. Hier soll die Kommission so einen Prüfauftrag erhalten, das soll zu überdenken, ob da nicht was möglich ist. Und besonders Medienverlage und Journalisten bekommen einen Akzent in diesem Bericht. Die sollen gestärkt werden, etwa durch Ausweitung des Leistungsschutzrechts für Presseverlage. Da werden sich Feinschmecker daran erinnern, das war eine riesige Lobbyschlacht um dieses Leistungsschutzrecht. Das war also ein neues Recht, ein Schutzrecht, kein Urheberrecht, aber ein Schutzrecht für die Investitionen, die die Presseverlage vornehmen. Und die sollen eigens geschützt werden. So wie also ein Fotografenleistungsschutzrecht zum Beispiel hat dafür, dass er sich teure Kameras kauft und deswegen jedes Foto nach diesem Leistungsschutzrecht im Urheberrecht geschützt ist, sollten auch Presseverlage so ein Recht bekommen, haben sie auch bekommen, nach einer langen, intensiven Lobbyschlacht. Und das soll jetzt ausgeweitet werden für eben das Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber GenAI. Dann soll es einen neuen Opt-out geben. Es gibt Leute, die technisch versiert sind, werden das wissen. Wenn du eine Webseite machst und da in dem HTML-Code Robot.txt hinterlässt, also eine kleine Markierung, dann kann man Suchmaschinen zum Beispiel aussparen. Die werden dann die Seite nicht indizieren und in den Suchtreffern aufführen. Und das soll es auch für AIs geben, also für AI-Crawler. Das ist als Vorschlag vorgesehen.
Ja, das heißt quasi, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie das Internet durchforstet, meine Inhalte dann nicht verwerten kann.
Genau, du blockst also meinetwegen Kochrezepte und hast aber keine Lust, dass ChatGPT irgendwann dein geniales Kochbananen-Kochrezept jetzt ausspuckt.
Ja, in der Angst lebe ich schon seit längerem jetzt. Also
wir alle. Wir alle wollen, dass dein Rezept bitte nicht bei der KI ausgespuckt wird. Gut, wir driften ab.
Aber jedenfalls kocht noch jemand nach, das wäre doch das Schlimmste.
Das wäre schlimm. Und wer haftet dann dafür? Das ist auch die Frage.
Ja,
also,
kurzum,
man möchte sicher rechtssicher die KI aussperren. Ist ja auch ein Anliegen, das man durchaus nachvollziehen kann. Und dann soll es auch natürlich wieder neue Aufgaben für Behörden geben. Es gibt ja dieses Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, EUPO, und die sollen als Intermediärbehörde fungieren und diese Lizenzierungsprozesse unterstützen und ein Opt-out-Register verwalten, in dem dann vermerkt ist, welcher Rechteinhaber sich gegen AI-Training gestemmt hat. Also viel, viel Abwehr gegen AI-Training. Und ja, das soll natürlich alles wiederum nicht überschreiben, was an Widersprüchen schon kursiert. Denn natürlich kann man auch jetzt schon Widersprüche erklären. Da gibt es schon einen langen Streit, ob der nun maschinenlesbar sein muss oder ob das maschinenlesbar sein darf oder ob das auch Naturdeutsch sozusagen oder nur Englisch sein darf. Von wegen, ich möchte nicht, dass es hier gelesen werden gab. Also das sind viele lange Lobbystreitigkeiten, die da schon im Gange sind, die jetzt in diesem Bericht Niederschlag gefunden haben.
Ja, die Frage, die ich mir immer stelle bei Widersprüchen und also Technologiekonzern ist natürlich auch, ob dies am Ende doch wirklich interessiert, ob ich da widersprochen habe. Aber das ist natürlich noch eine andere Frage, die auch das Recht ja nicht so ganz beantworten kann. Aber die großen KI-Konzerne sitzen natürlich auch überwiegend in den USA. Das heißt, die müsste man ja hier auch mit in die Pflicht nehmen, so wie es ja auch schon beim DSA und anderen Rechtsakten vorher der Fall war, oder?
Genau, also ich würde mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, um die geht es ganz vordergründig, denn die haben sich ja bedient an allen möglichen Werken und dadurch uns diese kleinen Zauberkräfte der AI zur Verfügung gestellt. Und ja, da gilt wieder einmal das Marktortprinzip. Leute aus dem E-Commerce werden das kennen. Das heißt, wenn man sich auch als ausländisches Unternehmen an den deutschen Markt richtet, an den europäischen Markt richtet, dann sollen diese Regeln auch gelten. Kennt man aus dem E-Commerce, kennt man aber auch aus dem DSA und aus anderen Rechtsakten, da ist das drin. Es sind auch andere Klassiker übrigens in diesem Bericht drin. So sollen die KI-Anbieter etwa auflisten, welche Werke sie denn fürs Training benutzen, also einen Katalog führen, was die meisten nicht gemacht haben. Und als ich kann mich noch erinnern an so einer Podiumsdiskussion im BMJ, da war dann auch so ein bisschen der Tenor, naja, also ist jetzt eh alles schon passiert, also was wollt ihr denn jetzt noch mit diesen Listen? Aber ja, das steht da drin, das soll passieren und die KI-Werke selbst wiederum, auch das ein Klassiker der Debatte, die sollen nicht geschützt sein. Also wenn eine KI sich was ausdenkt, soll das kein Urheberrecht bekommen, soll aber klar gekennzeichnet werden durch ein Wasserzeichen. Und was ich jetzt schon sagen kann, wenn aus diesem Bericht ein Gesetz wird, dann droht ein Durcheinander und wer sich mit der Materie auskennt, der ahnt das jetzt auch schon, denn vieles, was da gefordert wird, berührt das bestehende Urheberrecht, Regelungen, die es schon im DSA gibt oder im AI Act oder in anderen Normen. Und wenn man sich bei Unternehmen umhört, ist das schon jetzt der größte Kopfschmerz. Die Schlagzahl der Rechtsakte.
IP-Anwälte reiben sich jetzt schon die Hände, ne?
Genau, die Anwälte, die sind natürlich alle froh und happy, weil großes Durcheinander, da kann man viele Abgrenzungsfragen führen, kann auf Podien herumlaufen und Vorträge halten und Marketing machen. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn es so läuft wie bisher, dann wird in jedem neuen Rechtsakt immer drinstehen, alles andere bleibt unberührt und dann darf das der Rechtsanwender mit Hilfe hochbezahlter Anwälte klären. Dann wiederum bei GenAI haben wir in Europa ja eigentlich nichts zu verlieren, weil wir keinen großen Anbieter haben und manch einer glaubt eben auch noch, dass man Industriepolitik durch Regulierung betreiben kann. Sprich, wir machen hier die bessere AI, bei der dann alles anders ist und so weiter. Ihr kennt die Argumente wahrscheinlich auch inzwischen. Wir werden darüber natürlich in einer der nächsten Folgen ausführlich sprechen, dann noch mit einem Experten oder einer Expertin, die dann den Bericht analysiert hat. Der ist ja noch ganz taufrisch. Das ist auch eh alles nur ein Startschuss, ne? Also es geht jetzt erst los. Über die beratenden Anwälte haben wir schon gesprochen. Da hat sich Lina Böcker schon als reaktionsschnell erwiesen. Die ist Anwältin bei Osborne Clark und die hat in der FAZ aufgeschrieben, was für die Unternehmen jetzt zu tun ist. Stichwort KI-Compliance. Man will ja sozusagen frühzeitig sich an die sich anbahnenden Regeln anpassen. Und im Ganzen insgesamt liegt dabei jetzt halt bei der Kommission. Ne? Die muss jetzt überlegen, was sie daraus macht und da wird es einen Entwurf geben und dann kommt wahrscheinlich der nächste KI-Act oder wie auch immer er dann heißen wird. Wir versorgen euch mit allen Links zu diesem Thema in den Shownotes. Auch zu Stellungnahmen aus der Industrie. Und wenn euch das alles zu mühselig ist, lasst es doch die KI zusammenfassen, solange sie noch in der EU erreichbar ist.
Wie meinen?
Ja, wo Pia heute fehlt, da haben sich wahrscheinlich schon viele von euch gefragt, wo bleibt der Feminismus in dieser Folge? Hendrik, du dich wahrscheinlich
in der Herrenrunde, ja.
Ja, wir versuchen das jetzt einfach mal, indem wir ein Thema aufgreifen, das die Taz vor ein paar Tagen berichtet hat. Und zwar geht es um das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das BMBFSFJ, wie es mittlerweile so schön heißt. Das ist ja auch alles neu geordnet worden.
Buchstaben dazu.
Ja, es gibt immer, gefühlt immer einen Buchstaben mehr mit jeder Legislaturperiode. Das hat jedenfalls eine jahrzehntelang bestehende Förderung für den Verein Frauen streiten für ihr Recht gestrichen. Dieser Verein ist vor allem dadurch bekannt, dass er jährlich den feministischen Juristinnentag veranstaltet.
Was ist das
Fragst
genau?
Du nicht, was das ist, oder? Du guckst mich schon so fragend an. Das ist nicht regelmäßig jetzt da.
Mache ich keine antifeministische Note rein. Das ist hier, ich bin da sehr dran interessiert. Aber ich frage eigentlich nur für die Hörerinnen und Hörer, die das alles nicht wissen.
Also laut Selbstbeschreibung, der feministische Juristinnentag bringt seit 1908, vor allem der feministische Juristinnentag, ich habe leider den Genderstern übersprungen, bringt seit 1978 feministische Juristinnen zusammen, Rechtsanwälte, Richterinnen, ebenso wie Studenten, Rechtswissenschaftlerinnen und juristische Geschlechteraktivistinnen. Die bezeichnet sich als ein selbstorganisierter Raum, um die Verbindung von Recht und Geschlechterordnung, Herrschaft und Emanzipation zu untersuchen und rechtspolitische Handlungsstrategien zu entwickeln. Die feministische Rechtswissenschaft, sagen sie selber, findet hier eines ihrer wenigen Zuhause im deutschsprachigen Raum. Also alles sicherlich wichtige Themen, würde ich sagen, die auch förderwürdig sein könnten. Ne?
Das sollte man meinen. Andererseits, links ist vorbei und so weiter. Warum will das Ministerium den Verein jetzt nicht mehr fördern?
Ja, also das Ministerium sagt natürlich, das, was man schon ein bisschen erwarten kann, wenn es um sowas geht. Es geht nämlich ums Geld, sagen die. Der Verein selbst sagt, Haus von CDU-Ministerin Karin Prien ist das ja, die ja im BMBFSFJ sitzt, habe das auch mit haushälterischen Einsparungen begründet. Man wittert aber andere Beweggründe, wie die Taz, die Vereinsvorsitzende Sabine Heinke zitiert. Die sagt, Feminismus scheint bei der Bundesregierung nicht mehr so angesagt.
Ja, das ist bekannt, dass der Bund den Gürtel enger schnallen muss, wie es so schön immer heißt. Auch wenn ich gerade aus der SPD wieder höre, dass man das Land nicht kaputt sparen sollte. Also da gibt es unterschiedliche Ansichten. Über wie viel Geld reden wir denn jetzt pro Jahr? Wie hoch war die Förderung denn?
Ja, das hat meine Kollegin Janina Schäfer, die wir ja auch schon mal hier im Podcast hatten, hat das verdienstvoll mal nachgefragt unter der Woche. Das hat ein bisschen gedauert. Irgendwann kam dann doch noch eine Antwort aus dem Ministerium, wo dann das Verdrucks dann klargestellt hat, dass diese Förderung eigentlich ziemlich vergleichsweise mickrig war, wenn man sich den Bundeshaushalt mal anguckt. Das war 30.000 Euro, so Pi mal Daumen jedes Jahr, reden wir drüber. Und was aber das Ganze wieder in eine andere Größenordnung hebt, jetzt nicht finanziell, aber doch schon von der, also die Dauer dieser Förderung, die war nämlich 30 Jahre lang, stand die. Und da muss man natürlich auch sagen, also zwischendurch gab es ja auch schon mal ein paar Krisen und Deutschland war der kranke Mann Europas und es gab eine Weltfinanzkrise und so. Und da offensichtlich hat man es da auch nicht gestrichen, wenn man das so glauben darf, dass das 30 Jahre lang lief. Jetzt also schon, das finde ich jetzt auch ein bisschen überraschend, dass ausgerechnet jetzt das Geld nicht mehr da ist, auch wenn das natürlich alle mal predigen. Janina hat dann auch mal beim Bundesministerium nach den Gründen gefragt und auch da verwies man wieder auf den Haushalt, aber auch mit dem viel, wie ich finde, vielsagenden Satz, die Förderprioritäten des BMBFSFJ werden regelmäßig im Einklang mit den politischen Zielsetzungen der Bundesregierung sowie den jeweiligen haushalterischen Möglichkeiten angepasst. Also das ist natürlich eine Binse, klar, so wird Haushalt immer gezimmert. Aber das ist natürlich auch ein Wink, dass politische Zielsetzungen dabei natürlich eine Rolle spielen. Und du hast eben gesagt, links ist vorbei, Feminismus ist vielleicht auch vorbei, so ein bisschen will ich jetzt nicht unterstellen. Aber die Mutmaßung, dass Feminismus vielleicht nicht mehr ganz diese Priorität hat im CDU-geführten Haus, also ist jetzt vielleicht nicht so ganz weit hergeholt. Der Vollständigkeit halber ist aber auch noch gesagt, das Ministerium hat dazu geschrieben, unabhängig davon bleibt die Stärkung des Anteils und der Einflussmöglichkeiten von Frauen in Medien und Öffentlichkeit ein zentrales gleichstellungspolitisches Anliegen des BMBFSFJ.
Das ist treuherzig, dass wir das jetzt auch noch vorlesen, weil das ist ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen so, wir finden Feminismus trotzdem nicht komplett scheiße, in PR-Deutsch ausgedrückt. Was wird denn jetzt aus dem Feministischen Juristinnentag?
Ja, der Verein, der den ausrichtet, der schreibt selber auf seiner Website, der werde trotzdem stattfinden. Und jetzt, weil das halt eben doch für so einen Verein jetzt nicht einfach mal so aus der Portokasse zu finanzieren ist, wenn dann 30.000 Euro fehlen, dann haben sie eben Spenden gebeten auf ihrer Website. Also da gibt's ein Spendenkonto, wo man sich jetzt quasi als Unterstützer da betätigen kann. Und dieses Jahr, das sei noch dazu gesagt, findet der FTJ, der Feministische Juristentag, übrigens vom 17. bis 19. April in der Bucerius Law School in Hamburg statt. Also wer spenden oder hingehen möchte, weiß Bescheid. Da gibt's eine Website www.feministischejuristinnentag-juristinnentag.de. Da könnt ihr euch informieren, wenn ihr das möchtet.
Und ihr könnt auch spenden. Ich glaube, Pia ist, glaube ich, jetzt schon zufrieden mit uns, oder? Dass wir das gemacht haben?
Ich glaube, sie wird voll des Lobes sein, ja.
Ja. Also wir machen es natürlich aus eigenem Interesse und aus eigenem Engagement, aber wir freuen uns auch immer, wenn wir die Chefredakteurin glücklich machen können.
Kommt das im Examen?
Ja, zum Schluss kommen wir nochmal zum Lieblingsthema aller Justizprüfungsämter. Das sind ja bekanntermaßen die Pferde, wie du weißt, Hendrik.
Die Pferde und vor allen Dingen finde ich gut, dass wir unsere Chefredakteurin jetzt gleich noch einmal glücklich machen können, denn sie mag ja Tiere. Ich bin nicht sicher, ob das auch für Pferde gilt, aber Hunden ist sie dabei und ich meine, Pferd ist ja auch im Grunde ein großer Hund. Also, immer für Pferde-Content. Gibt's irgendwas Neues, was wir zu Pferden berichten können?
Ja, also nachdem du dich jetzt schon hier so als Tierkenner geoutet hast, wird dich wahrscheinlich nichts davon mehr überraschen, aber für unsere Hörerinnen und Hörer erzähle ich es trotzdem mal. Und zwar ging es so ein bisschen um die Frage, was ist eigentlich, wenn du ein Pferd einschläferst und das Tier dann auf dich drauffällt?
Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, wirklich.
Also es ist wirklich passiert und zwar in einem Fall, den das OLG Frankfurt jetzt entschieden hat. Da ging es um einen Shetland-Pony. Ehrlich gesagt, die sind ziemlich groß und ziemlich vor allem schwer anscheinend. 250 Kilo nämlich. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, aber das bringt so ein Pony wohl schon auf die Waage. Und das hatte leider eine schwere Kolik und musste deswegen eingeschläfert werden. So, und wie das denn so ist bei so großen Tieren, das steht irgendwo auf einer Weide und dann kommt die Tierärztin und setzt dem halt eben eine Spritze. Und dann ist dieses Tier vielleicht auch irgendwie erwartbarerweise umgekippt und ist dabei auf die behandelnde Tierärztin draufgefallen und hat ihr Bein so stark verletzt, dass sie das über Monate nicht belasten konnte. Und die Tierärztin hat daraufhin die Ponyhalterin verklagt auf 10.000 Euro Schmerzensgeld.
Ja, also dass ein Tier umfällt, wenn es stirbt, das erlebt man häufiger. Wie ist das denn jetzt alles passiert?
Also sie hat diesem Pony halt eben die tödliche Injektion gegeben und das stand dann wohl erst noch so rum, ist dann irgendwie plötzlich, so hat es zumindest dann das Gericht auch wiedergegeben, zusammengesackt und fiel genau nach links in Richtung, wo die Tierärztin stand, die sich offensichtlich dessen nicht versehen hatte. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob sowas irgendwie häufiger vorkommt, weil ich meine, das werden ja auch öfter mal vielleicht Pferde eingeschläfert, weiß nicht, wie das sonst abläuft. Das ist jedenfalls ganz unglücklich auf sie draufgefallen.
Und die Tierärztin hat jetzt ernsthaft die Halterin verklagt. Wir reden also über Tierhalterhaftung, die Landesjustizprüfungsämter so lieben.
Genau, aber die hat das Gericht hier jetzt abgelehnt. Das hat mich gesagt, die Tierhalterhaftung greift nur und da werden sich viele, die das Examen hinter sich haben und die sich gerade vorbereiten und auch sonstige daran erinnern können. Es geht ja immer um die typische Tiergefahr, die sich realisieren muss und das sei hier eben gerade nicht der Fall gewesen. Also das typische Tiergefahr ist immer ein unberechenbares, eigenständiges Verhalten, also das wilde Tier, das aus seinen animalischen Instinkten heraus irgendwas macht. Ne? Das ist die typische Tiergefahr. Und das hier, diese laut OLG Frankfurt, tierische Eigenwilligkeit habe hier nicht mehr vorgelegen.
Denn das, ja, ich, die ist mir leid, vorbei gewesen mit der Eigenwilligkeit. Wir wollen es nicht lustig machen. Und wir haben ein großes Herz für Tiere, ja, und ja, armes Pony, aber das ist schon, genau, ein bisschen...
armes Pony, arme Tierärztin auch, alles schlimm. Aber ich musste trotzdem natürlich nicht mal lachen. Jedenfalls war das Pony, sagt das OLG, im Sterbeprozess und deshalb schlicht nicht mehr in der Lage, seine tierische Eigenwilligkeit auszuüben, geschweige denn irgendwie seine Bewegungen zu kontrollieren. Kann man sich vorstellen. Also wer vielleicht auch irgendwie schon mal so, weiß ich nicht, einen Kreislaufzusammenbruch hatte oder so, ne, da, ja, sackt man einfach weg und da steuerst du gar nichts mehr. Also es hatte keine Kraft mehr und auch keine Wahl, irgendwie anders zu fallen. Und damit habe dann eigentlich nur noch die Physik, die Schwerkraft gewirkt, sagt das Gericht, und eben nicht das Verhalten des Tieres. Und wenn es kein tierisches Verhalten gibt, dann gibt es halt auch keine Tierhalterhaftung.
Okay, und jetzt nochmal für unsere Examenskandidaten. Was lernen wir daraus?
Ja, also der Fall zeigt auf jeden Fall, dass die Tierhalterhaftung eben eng abgegrenzt wird und dass es auch bei so einem großen, schweren Tier nicht reicht, dass es irgendwie einen Schaden verursacht, sondern es entscheidend immer, warum es das tut, also ob das Tier eigenwillig oder unberechenbar handelt. Und dann erst ist die Halterin oder der Halter eben haftbar. Der Vollständigkeit halber ist auch noch gesagt, das OLG hat hier die Sache dergestalt beendet, dass es dann die Ärztin darauf hingewiesen hat, dass die Berufung, die sie eingelegt hatte, keine Aussicht auf Erfolg habe. Und sie hat die dann daraufhin zurückgenommen. Also es kam dann nicht mehr zu einem Urteil. Jedenfalls nehmen wir das für die Klausur mit. Und für alle, die vielleicht doch lieber eine Tierarztpraxis aufmachen, als Jurist oder Juristin zu werden, das könnte ich auch natürlich verstehen, lernen wir immer aufpassen, wohin das Pony fällt.
Nutzwertiges für Pferdestall und Klausurenexamen. Das war's für diese Folge. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherne aus der Redaktion. Dank auch an unseren Producer Matthias Pletz. Danke dir, Max. Und danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren. Ihr könnt es weiter sagen, wenn es euch gefällt, und uns schreiben, wenn es euch nicht gefällt. Wir hören uns dann nächste Woche. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt uns gewogen.
Macht's gut. Ciao.